Ich habe gestern mit einer ganzen Reihe an Freunden gesprochen und es war so ein bisschen so, oh, SOS-Telefon, ey Leute, wie geht's euch? Wir haben alle über den AfD-Parteitag gesprochen, der ja noch viel rechter ausgefallen ist als sonst. Und wir haben alle irgendwie über das Gutachten gesprochen, was zeitgleich im Raum steht. Und alle waren sich so ein bisschen einig, ey, es passiert gerade so viel. Wir haben das Gutachten, wir haben den Parteitag, wir haben die Wahl vor uns und nichts passiert. Alle fühlen sich irgendwie hoffnungslos oder haben das Vertrauen in die Politik verloren. Und meine Freundin meinte gestern so, ey, ich weiß gerade gar nicht weiter. Hoffnung ist keine Strategie mehr. Es braucht echt mehr.
Kipppunkt heißt erstmal, dass ein System seinen Zustand schlagartig verändert.
Einen positiven Kipppunkt.
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 Des Ostens.
Kipppunkt.
Ost.
Ost.
Ost. Ost. Ost.
Kipp ich mir einfach so rein.
Im Osten. Also der Kipppunkt sozusagen.
Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen bei Kipppunkt Ost, der Podcast begleitend zu den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Katharina Wader und ich möchte heute mit euch über Vertrauensverlust sprechen. Vertrauensverlust in die Politik und in rechtsstaatliche Institutionen. Und damit meine ich nicht die AfD und ihre WählerInnen, sondern genau die anderen.
Mein Name ist Juli Katz und ich habe mich für diese Folge damit auseinandergesetzt, welche Funktion Vertrauen in einer Demokratie überhaupt hat und habe für diese Folge mit einigen engagierten Menschen in MV gesprochen, denen gerade für ihre Ideen und für ihr Engagement Sicherheitsnetze wegbrechen.
Und ich bin Heike Kleffner und ich habe schon lange auf das Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte gewartet, die ja eben die Frage beantwortet haben, ist die AfD verfassungswidrig? Und Ende Juni habe ich dazu in Halle unter anderem mit Bijan Moini gesprochen, dem Legal Director der Gesellschaft für Freiheitsrechte, und davon werde ich heute berichten.
Also heute soll es ja um Vertrauen gehen, aber der Ursprung dieser Folge basiert eigentlich auf einem Satz, den Katharina schon zu einem anderen Zeitpunkt formuliert hat, nämlich in der Ohnmachtsfolge, und der seitdem in meinem Kopf kursiert und irgendwie nicht so richtig zur Ruhe kommt, vielleicht auch zum Glück und nicht zur Ruhe kommen kann. Du hattest uns damals erzählt, Katharina, dass du dir eine Frage stellst, die da lautet, wie du deinem Umfeld noch vertrauen kannst, wenn es fein damit ist, dass ständig um uns herum menschenverachtende Positionen kursieren oder Positionen, in denen bestimmte Menschen nicht existieren dürfen. Vielleicht kannst du uns ja nochmal abholen, was genau du damit gemeint hast.
Ja, das finde ich bemerkenswert, dass das für dich so in Erinnerung geblieben ist. Für mich ist es natürlich auch in Erinnerung geblieben, einfach aber auch, weil es so Story of my life ist. Und ich gemerkt habe in der Folge, da ging es ja um Ohnmacht und dann habe ich darüber gesprochen, wie tief da irgendwie auch ein Stachel in der Brust sitzt, also der nicht einfach nur wegzuerklären ist. Wir haben ja dann darüber gesprochen, so wie kommt man aus der Ohnmacht raus, und ich bin Soziologin und dachte dann so, na gut, gesellschaftliches Klima ist auch irgendwie zeitweilig, also es gibt Trends und die vergehen auch wieder. Die Situation wird irgendwann besser werden. So. Aber was bleibt? Also ich merke das in meinem Umfeld, wie hoch die RechtswählerInnenquote ist und dass ich mich davor auch nicht mehr verstecken kann, also dass mich das direkt betrifft. Und was bleibt am Ende an Vertrauen, wenn ich einfach merke, so um mich herum gibt es so viele Menschen, und das ist nicht nur die Frau vom Bäcker oder irgendein x-beliebiger, sondern auch Menschen in meinen Bekanntenkreisen, auch Menschen in der Familie, die rechte Parteien wählen, die total fein damit sind, ein Weltbild zu unterstützen, in dem ich nicht existieren soll und ganz viele andere Menschen auch nicht und denen die Würde abgesprochen wird. Was bleibt an Vertrauen? Nicht viel.
Und gerade auch der Begriff des Vertrauens war das, was mich so besonders getriggert hat oder was mich irgendwie besonders interessiert hat, weil ich kenne ihn ehrlich gesagt, das muss ich mich ein bisschen outen, vor allem aus so Dating- und Beziehungskontexten natürlich, also ganz banal, so irgendwas ging schief, jemand hat irgendwen ausgetrickst, dann das Vertrauen ist gebrochen und die Beziehung ruiniert und so weiter. Aber
und jetzt outest du dich als Mensch?
Ja, jetzt
kennen wir doch alle.
Die Du machst natürlich aber mit dem Begriff des Vertrauens als Politikum eine viel größere Aussage, beziehungsweise du nimmst das und setzt es in einen viel größeren Kontext und machst damit auch die Frage nach Vertrauen in einem Umfeld oder in Institutionen oder in Menschen auf. Und das hat mich schnell zu der Frage gebracht, naja, also ist Vertrauen sowas wie so ein nice to have oder welche Funktion hat es eigentlich in so einer Demokratie? Also brauchen wir Vertrauen und wenn ja, wieso eigentlich?
Wir machen das ja alle und wir denken immer Politik und Gefühle, das sind so zwei unterschiedliche Dinge und gleichzeitig hängen die so eng miteinander zusammen. Wie hängt denn Vertrauen mit der Demokratie und der Gesellschaft zusammen, Juli?
Ich habe mein Hobby verfolgt und bin einmal durch verschiedene wissenschaftliche Disziplinen gerast und habe euch so ein bisschen einen Überblick mitgebracht, den ich euch gerne in so einer ganz kurzen Version präsentieren würde, so eine Art Wissenschafts-Speed-Dating. Eben mit der Fragestellung, okay, also was hat Vertrauen eigentlich in einer Demokratie verloren? Und ich habe leider in der Kürze der Zeit nicht alle Studien dieser Welt gelesen. Ich habe aber jetzt so fünf große Funktionen, die ich besonders wichtig fand, rausgefiltert. Da geht es einmal um Legitimation zum Beispiel. Also Vertrauen schafft innerhalb einer Demokratie für Institutionen und Entscheidungen Akzeptanz, die gut dafür ist, wenn ich selbst inhaltlich beispielsweise anderer Meinung bin. Also es gibt ein Wahlergebnis beispielsweise, das ich bekloppt finde oder das jetzt nicht meinem Gusto entspricht und vielleicht bin ich von diesem enttäuscht. Aber ich gehe nicht hin und prüfe jede einzelne Stimme, weil ich denke, das passt so, wie die das machen und ich habe dieses Vertrauen. Also ich akzeptiere das Wahlergebnis und arbeite dann damit. Dann gibt es sowas wie Kooperation auf verschiedenen Ebenen, nämlich zum Beispiel ökonomisch und zivilgesellschaftlich. Also erst wenn ich Vertrauen habe in einer Demokratie, habe ich ja überhaupt erstmal Bock, mich zivilgesellschaftlich zu engagieren. Und das vielleicht auch mit Leuten zu tun, die in anderen Vereinen unterwegs sind, dass ich nicht sage, okay, ich muss jetzt erst 1 Million Verträge mit denen abschließen, um mich sehr deutsch für alles Mögliche abzusichern, sondern ich kann sagen, gut, ich vertraue euch, dass ihr auch das bewahrt, woran ich glaube. Dann gibt es so eine Funktion der Stabilisierung. Also es taucht in ganz vielen Studien immer das Wort Klebstoff auf. Quasi Vertrauen hat auch die Funktion, politische Systeme in Krisen zusammenzuhalten und dass die Leute sich dann nicht direkt abwenden und sagen, okay, sayonara, hat mir jetzt nicht gepasst, tschüss. Partizipation war schon ein bisschen drin in diesem zivilgesellschaftlichen Engagement, aber es betrifft natürlich auch, gehe ich überhaupt zur Wahl? Oder trete ich einem Verein bei? Also inwiefern beteilige ich mich auch an Gesellschaft? Und ganz interessant fand ich noch die Erkenntnis von so einer Kontroll- oder Korrekturfunktion, dass es nicht immer Worst Case ist, wenn so ein Vertrauen Risse bekommt oder nicht mal vorhanden ist, sondern dass es auch eine Studienlage dazu gibt, dass es gut sein kann, um zum Beispiel so Reformen anzustoßen oder festzustellen, okay, also hier müssen wir nochmal nacharbeiten, hier gibt's was, was uns nicht so passt und das kann dann quasi auch Veränderungen anstoßen. Also wenn du mich als autointeressierte Person fragst, was so Vertrauen für eine Funktion hat, wenn wir uns Demokratie als Auto vorstellen, kannst du irgendwie das allerbeste Modell des Jahrhunderts haben, aber das Auto fährt halt nicht ohne Treibstoff. So. Und genau dieser Treibstoff ist Vertrauen. Muss trotzdem ab und zu überprüfen, funktioniert die Kupplung noch und regelmäßig zur Wartung und ein Scheckheft prüfen lassen aus Vorsorgegründen. Aber du brauchst Treibstoff, um voranzukommen.
Ich habe so gemerkt dabei, da sind ja so viele Punkte drin. 5 Punkte hast du aufgezählt und jeder Punkt hat auf eine unterschiedliche Weise mit mir resoniert. Also angefangen bei, wie hast du es genannt, Legitimation.
Genau.
Wir zweifeln keine Wahlergebnisse an. Und das ist ja so eine vielleicht auch schon Strategie der Rechten, habe ich das Gefühl, vor allem in den USA, Misstrauen zu schüren. Und mich hat das sofort erinnert an die Wahl 2020, als Trump behauptet hat, dass das Wahlergebnis falsch wäre. Also Joe Biden hat damals gewonnen, dass aber eigentlich Donald Trump gewonnen hätte. Und all seine Hardcore-Unterstützer fahren ja auch bis heute dieses Narrativ. Und das war so eine Zäsur irgendwie, weil das auf so einer hohen Ebene stattgefunden hat, weil das mit so einem bedeutenden Ergebnis stattgefunden hat. Und weil es so schamlos, so ungeniert einfach weiter behauptet wurde und so viel drauf aufgesprungen sind. Ich habe das Gefühl gehabt, so, da wird einem der Boden richtig weggerissen. Wenn man nicht mal mehr auf das vertrauen kann, worauf kann man denn dann noch vertrauen? Und es gibt natürlich ganz viele gefälschte Wahlergebnisse in unterschiedlichen Staaten, aber genau das macht uns doch irgendwie auch mit zum Rechtsstaat, dass vernünftig gewählt wird und dass man sich darauf verlassen kann. Also was ich damit sagen will, ist, mich hat das sofort an die USA erinnert und ich habe das gleich gefühlt, inwiefern das Misstrauen schüren kann, wenn man sich darauf nicht verlassen kann oder wenn man behauptet, dass man sich darauf nicht verlassen kann.
Du meinst, es gibt ganz viele gefälschte Wahlergebnisse in autoritär regierten Staaten, oder?
So als Unterschied zum Rechtsstaat, genau.
Ja, und ich fand das, was du jetzt gerade gesagt hast und auch Juli, das Bild mit dem Vertrauen als Treibstoff, da muss ich echt sagen, ich glaube, wir haben eine Demokratie-Treibstoffs-Vertrauenskrise, weil wir uns schon so daran gewöhnt haben, ja auch in Europa, dass rechtsextreme, rechtsautoritäre Parteien schon im Vorfeld die Ergebnisse von Wahlen quasi anzweifeln, ja, also denken wir an die Wahlen in Ungarn etc. und uns auch schon selbst so dran gewöhnt haben. Oder ich würde sagen, es gibt so einen Gewöhnungseffekt und der ist total schlecht.
Und Juli, sag mal, wenn du sagst, es gibt dann das Auto, das kann das beste Modell sein und das Problem ist dann aber, es fährt ohne Treibstoff, wenn es ohne Vertrauen funktioniert. Wir haben es in den USA gesehen, wir sehen es auch woanders in der Welt. Sehen wir es denn auch in Mecklenburg-Vorpommern?
Selbstverständlich. Ich locke euch mal an die Mecklenburgische Seenplatte. Also vielleicht, was man vorher wissen muss, die Mecklenburgische Seenplatte, da hat jetzt hier quasi, um im Auto zu bleiben, jemand jüngst die Hinterreifen abmontiert. Also die Mecklenburgische Seenplatte, hier passt 6-mal die Stadtfläche Berlins rein. Und gleichzeitig wohnen aber so wenige Menschen hier wie vielleicht in einem Berliner Häuserblock, um das mal ein bisschen plastisch sich vorzustellen. Also man kennt die Leute, die hier leben, man interagiert mit denen täglich. Wir haben hier ganz viele demografische Herausforderungen und ich glaube, ich habe in meinem Leben schon in allen möglichen Ländern und Bundesländern und so gelebt, aber ich habe noch nie in einem Ort gelebt, wo auch rechte Strukturen so sichtbar und fühlbar waren, fernab jeder Statistik, sondern wirklich so einfach in meinem Alltag, in alltäglichen Situationen, in denen ich mich hier so bewege. Und in dieser Mecklenburgischen Seenplatte hat der Kreistag Ende Juni ein Förderprogramm abgesägt. Dieses Förderprogramm kennt ihr bestimmt, das heißt Demokratie leben. Und es war auch ganz viel in den Medien in der letzten Zeit, weil es damit einige Herausforderungen gab, auch auf einer Bundesebene. Aber in der Mecklenburgischen Seenplatte ging es um die Frage, okay, wir haben diese Kohle eigentlich, 140.000 Euro, und wir könnten die jetzt in Demokratieprojekte investieren. Wie steht ihr dazu? Und dann haben 24 Kreistagsmitglieder gesagt, gut, das wollen wir auf jeden Fall beibehalten. Wir machen das ja immerhin schon seit 2015. Die demokratisch Engagierten verlassen sich auf uns. 24, also die AfD geschlossen, plus einige CDUler haben gesagt, nee, danke. Und dann gab es noch 14 Enthaltungen und das heißt, es gab keine Mehrheit und das Programm war passé, was ziemlich krass ist, weil das war so der einzige Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern, der sich dagegen entschieden hat, für Geld, was ja da ist. Die Begründung war so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, war sehr hanebüchen. Und deswegen fühlten sich natürlich auch einige der demokratisch Engagierten maximal vor den Kopf gestoßen. Ich habe mit sämtlichen Leuten da telefoniert. Ich war gestern in der alten Synagoge in Staffenhagen. Die hatten Geld beantragt für so ein Kinder- und Jugendprojekt, was die nicht jetzt bekommen. Was natürlich gerade, wenn man über Kinder und Jugendliche im ländlichen Raum nachdenkt, maximal schlecht ist, um es mal in aller Deutlichkeit zu sagen. Eine der Engagierten, Undine Spillner vom Transitfestival, der jetzt auch 13.000 Euro flöten ging, hat das als Schienbeintritt für Demokratinnen bezeichnet, was ich ganz bezeichnend auch in dieser Vertrauensfrage finde, weil das natürlich sich so anfühlt wahrscheinlich, wenn man sich hier engagiert, gerade im ländlichen Raum, gerade mit diesen ganzen Widerständen, von denen ich euch auch immer wieder berichte. Und die Engagierten, das waren dann nicht nur die Projekte, denen jetzt dieses Geld flöten geht, sondern alle wussten sofort, ach, okay, mit dieser Entscheidung sind wir alle gemeint. Nicht nur die, die beantragt haben. Und die haben dann auch direkt eine Demo organisiert vor dem Kreistag, wo auch überall regional berichtet wurde und Medien hingereist sind. Und Das ist schon, also ich meine, wir haben jetzt Mitte Juli, wenn diese Folge erscheint, wir stehen kurz vor der Wahl. Das war schon ein deutliches Zeichen. Und auch als ich hier den Vertreter der alten Synagoge gefragt habe, okay, was macht das mit Ihnen, meint der so, naja, es geht schon auch um Vertrauen, was jetzt nicht mehr da ist, weil das ist natürlich auch eine ideelle und finanzielle Schutzstruktur für das, was wir hier machen und unsere Arbeit hier im ländlichen Raum. Zu viel vielleicht mal als Außenreport aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich spiele den Ball zurück und würde euch fragen, welche Vertrauensverluste bringt ihr denn mit? Wo beobachtet ihr das?
Mein Vertrauensverlust der letzten Wochen war tatsächlich diese Situation, dass es einerseits eben das Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte gab, ja, eben zu der Frage, wie verfassungswidrig ist die AfD und der Feststellung der zivilgesellschaftlichen Experten und Expertinnen, dass sie eben durch den Verstoß gegen das Menschenwürdeprinzip und das Demokratieprinzip wirklich verfassungswidrig ist. Und andererseits, und ihr habt die Bilder ja sicherlich noch im Kopf, gab es eben genau 3 Tage später den AfD-Parteitag in Erfurt am Wochenende vom 4. und 5. Juli. Und dieser Bundesparteitag der AfD hat ja vor allem eins gezeigt, nämlich dass der völkische Flügel der AfD komplett durchmarschiert ist. Das ist einfach ein triumphaler Parteitag dieses völkischen Flügels gewesen. Und wenn man über die politische Berichterstattung und auch die Reaktionen von demokratischen Parteien auf diesen Parteitag einer rechtsextremen Partei schaut, da muss man einfach sagen, das Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte, diese Frage Verfassungswidrigkeit, was bedeutet das? Das hatte überhaupt keine Rolle mehr gespielt in der Berichterstattung. Und das hat bei mir wirklich auch nochmal zu einem Vertrauensverlust geführt. Also ich habe mich wirklich gefragt, was hindert Journalistinnen, Kolleginnen daran, in einem Halbsatz zu sagen, ja, das ist eine Partei, die ist an 2 entscheidenden Punkten verfassungswidrig in ihrem Programm. Jetzt hat sie den Parteitag gemacht und da sehen wir diese Verfassungswidrigkeit nochmal deutlicher. Ja.
Vielleicht kannst du noch einmal in die Tiefe gehen, Heike, und so 1, 2, 3 Beispiele nennen, die das konkret nochmal visualisieren, was eigentlich das Problem ist.
Naja, ihr kennt ja alle das Lager um Alice Weidel, die ja auch mit großer Mehrheit zur Parteichefin wieder bestätigt worden ist, und Björn Höcke. Ja, Björn Höcke, 2-mal verurteilt wegen Volksverhetzung, weil er eben auch diese offene NS-Verherrlichung betrieben hat. Und genau Björn Höcke konnte auf dem Parteitag seinen Einfluss in den Bundesparteien nochmal massiv ausbauen. Also sein enger Vertrauter Stefan Möller, der wurde mit 75% zu einem der stellvertretenden Bundessprecher gewählt. Und auch die bayerische AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner, die auch aus seinem Lager kommt, ist als Vizeparteichefin weiter nach oben aufgestiegen. Ja. Und was ich noch viel zentraler finde oder was ich mindestens genauso zentral finde und was, wo ich mir auch viel mehr Berichterstattung dazu gewünscht hätte, diese sogenannte Unvereinbarkeitsliste, die die AfD mal hatte, ja, also das heißt, wenn ein AfD-Funktionärin oder Mitglied vorher bei der NPD oder bei den rechtsextremen Identitären gewesen war, dann dürfen die eigentlich nicht Mitglied in der AfD sein und erst recht nicht Funktionärin sein. Und dieser Punkt ist einfach von der Tagesordnung genommen worden. Und stattdessen sehen wir, dass eben mit einer offen rechtsextremen Agenda, mit einer offen rechtsextremen Programmatik ganz klar der Regierungsanspruch formuliert wurde, ja. Das haben sowohl Alice Weidel als auch Tino Chrupalla, der zweite AfD-Chef, mehrfach betont. Sie wollen die Oppositionsrolle verlassen. Und mit Blick auf Sachsen-Anhalt erheben sie halt nicht nur den Anspruch, in Sachsen-Anhalt zu regieren, sondern eben auch, Alice Weidel hat sogar von vorgezogenen Bundestagswahlen gesprochen, nach den Wahlen in Sachsen-Anhalt, die man dann gewinnen wolle. Ja. Und Ann-Kathrin Müller vom Spiegel, eine der wenigen Journalistinnen, die wirklich sehr klar seit Jahren eben die AfD als rechtsextreme Partei beschreibt und intensiv darüber recherchiert, die hat danach, nach dem Parteitag in Erfurt, was geschrieben, was ich wirklich finde, was uns allen in den Ohren klingen sollte, nämlich der Umgang untereinander, also in der AfD, zeichnet ein Bild davon, wie viel Aggression und Missgunst in der AfD herrschen, dass wir gegen die Gefühl, wie es die Partei in ihrem Kampf gegen politische Gegner und Minderheiten häufig einsetzt, ist selbst unter Parteikollegen massiv, schreibt sie. Und ich finde, nach diesem Parteitag in Erfurt kann man sich leider noch viel besser vorstellen, wie die AfD mit all denjenigen Menschen und sogenannten politischen Gegnerinnen außerhalb der Partei umgehen wird, wenn sie in Sachsen-Anhalt tatsächlich an die Regierung kommen sollte.
Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die bei den Demonstrationen vor Ort waren in Erfurt, und da gab es die Stimmung, dass die zwar begeistert waren, dass so viele Menschen auf die Straße gegangen sind und so viele sich gegen Rechtsextremismus, gegen die AfD positioniert haben und ein Zeichen gesetzt haben. Auf der anderen Seite aber schon auch hat eine gesagt, sie empfand es wie ein Dämpfer, weil sie eben, was wir vorher besprochen haben, auch so eine ganz große Wirkungslosigkeit oder Fragestellung fühlt im Sinne von, okay, wir sind hier vor Ort, wir gehen auf der Straße, es gibt dieses Gutachten. Und wir organisieren das aber alles selber. Und was passiert denn jetzt politisch damit? Und da können wir vielleicht nochmal in die Tiefe gehen.
Ich finde, das ist genau das Problem. Also natürlich gehört es zu einer Demokratie dazu, dass sich Menschen engagieren. Und das ist total wichtig. Das darf aber nicht alleine bleiben. Also ich finde, das knallt hier alles so aufeinander, weil es ja auch so zeitlich so eng passiert ist. Und wir haben das Gutachten, wir haben das Wissen. Und aus dem Wissen wird nichts gemacht. Und das Einzige, was gemacht wird, sind halt Menschen, die auf die Straße gehen und demonstrieren. Aber das kann es doch alleine nicht sein. Das muss doch ineinander greifen. Also die Politik muss ihre Bevölkerung schützen und durch Gesetze, die den Rahmen halten. Und Menschen müssen davon Gebrauch machen. Aber es kann nicht sein, dass, und das sehe ich an ganz vielen Stellen, dass Menschen irgendwie das kompensieren müssen, was auf anderer Seite nicht passiert. Und bevor wir da reingehen, würde ich aber gern nochmal, wir reden jetzt die ganze Zeit über das Gutachten, ich würde gern mal so die wichtigsten Punkte nochmal rauskristallisiert haben. Und Heike, du warst auf einer Veranstaltung und hast die moderiert, wo es eben genau um das Gutachten ging und wo auch Sachverständige vor Ort waren. Dieses Gutachten ist ja das aktuellste und umfassendste Rechtsgutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte, also der GFF. Nimm uns mal bitte kurz mit rein. Was bedeutet das denn eigentlich und was waren für dich so die wesentlichen Punkte?
Naja, ich würde sagen, die Schwierigkeit ist, jetzt in einer Minute fast 3000 Seiten zu referieren. Das ist nahezu unmöglich. Ja, aber ich mach's mal an zwei Punkten fest. An einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich bin da selber sehr überrascht drüber, wie sehr wir uns alle schon daran gewöhnt haben, dass die AfD, führende Funktionäre der AfD, permanent demokratischen Politikerinnen androhen, sie zu inhaftieren, sie ungerechtfertigt eben strafrechtlichen Verfahren auszusetzen. Die GFF hat es sehr sauber belegt über die letzten Jahre, wie sehr eben die AfD demokratische Politikerinnen in den Fokus nimmt und ihnen quasi die Handschellen androht für ihr Regierungshandeln. Also nicht für strafrechtlich relevante Fragen, ja, nehmen wir die Maskenaffäre von Jens Spahn, sondern für Entscheidungen, die tatsächlich ja auch demokratisch legitimiert sind. Und der andere Punkt, das finde ich jetzt nicht so überraschend, weil das etwas ist, was viel mehr im Fokus steht in der öffentlichen Auseinandersetzung mit dem rassistischen Programm der AfD, ist tatsächlich diese Nachweis von systematischen Verstößen gegen die Menschenwürde, also Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Und das trifft insbesondere Migrantinnen, Menschen mit Fluchtgeschichten und Fluchtbiografien und eben Musliminnen. Und die Muslimfeindlichkeit ist eigentlich der am dichtesten belegte Bereich. Und da weist eben die Gesellschaft für Freiheitsrechte in dem Gutachten nach, dass die AfD, sollte sie an die Regierung kommen in einzelnen Bundesländern und im Bund, ganz konkret unter anderem ein Kopftuchverbot nicht nur für Beamtinnen plant, sondern in Brandenburg unter anderem auch fordert, dass es generell in öffentlichen Einrichtungen ein Kopftuchverbot geben soll, ja, sprich Bibliotheken, Bahnhöfen, Krankenhäuser, Verwaltungen, Bürgerämtern. Und damit würde eine ganze Bevölkerungsgruppe davon ausgeschlossen werden, am öffentlichen Leben teilzuhaben.
Ja, beim Thema Rassismus ist ja auch die AfD Sachsen-Anhalt ganz dick dabei. In dem sogenannten Regierungsprogramm tauchen da sehr rassistische Forderungen auf, die ja auch dann wieder im Gutachten aufgetaucht sind. Ich sag nur Sonderklassen für Menschen mit Fluchtgeschichte und für Menschen mit Behinderungen. Also so eine ganz starke Trennung davon, wer gehört in die in Anführungsstrichen normale Klasse und wer gehört in Sonderklassen, die hier nicht reingehören.
Und genau dazu habe ich euch auch ein O-Ton aus der Veranstaltung von Bijan Moini, dem Legal Director der Gesellschaft für Freiheitsrechte, mitgebracht, weil ich finde, er beschreibt es nochmal sehr plastisch, was das im AfD-Regierungsprogramm in Anführungsstrichen für Sachsen-Anhalt konkret bedeuten würde.
In Bezug auf Schutzsuchende fordert sie auch die Umwandlung des Asylrechts in ein Gnadenrecht, also keine Rechtsschutzmöglichkeiten mehr. Und es soll Sonderklassen für die Kinder von Flüchtlingen geben. Also ihnen soll verweigert werden, jemals in ihrer Schullaufbahn, also nicht auch da nicht, wenn sie hinreichend Deutsch können. Das ist eine verbreitete Forderung in der AfD, die ich auch für eine verkappte Forderung für einen anderen Schulzweig halte. Aber das können wir natürlich nicht nachweisen. Das wäre auch eine Unterstellung. Aber es geht nicht darum, dass sie erst in die Regelschule dürfen, wenn sie Deutsch können, sondern sie sollen dort bleiben. Und das wird auch begründet damit, dass man die einheimischen Kinder von den Belastungen bewahren möchte, die angeblich mit den Kindern von Schutzsuchenden einhergingen. Und es soll auch den Kindern von Schutzsuchenden signalisiert werden, dass sie nicht hier bleiben werden. Und dazu kommt noch, dass die AfD, also insbesondere durch Herrn Tillschneider, auch klargestellt wird, dass die Kinder dann in größeren Klassen unterrichtet werden sollen. Also bis zu 40 Kinder sollen dort zugelassen werden. Die sollen auch unterrichtet werden durch LehrerInnen aus ihren Heimatländern, was wahrscheinlich so eine Anlehnung sein soll an die Gastarbeiterschulen aus den 60er Jahren, aber natürlich unrealistisch ist in Klassen mit 10, 12, 13 Nationalitäten. Und die damit einhergehende Abschottung und Segregation eben von Flüchtlingskindern ist eine ganz erhebliche Verletzung der Menschenwürdegarantie. Also gerade von Till Schneider haben wir auch einige chiffrierte antisemitische Äußerungen gefunden, Verharmlosung von NS-Verbrechen natürlich. Und Behindertenfeindlichkeit ist im Regierungsprogramm der am stärksten ausgeprägte Punkt, den man überhaupt findet in der AfD, nämlich die Beendigung von Inklusion von SchülerInnen mit Behinderung.
Also quasi eine institutionelle Verwirklichung von Ausländer raus. Darum geht es ja eigentlich. Und also was früher noch auf der Straße, was immer noch auf der Straße, da wo ich mich bewege, was früher auf der Straße gefordert wurde, ist jetzt, zieht jetzt ein in den Landtag, soll einziehen in den Bundestag und zum deutschen Gesetz werden. Ich kann da gar nicht mehr zu sagen. Also das ist bodenlos. Und das hat ja das Gutachten rausgefunden. Das ist einfach bodenlos. Und es bräuchte eine Grenze. Denn wie tief sollen wir denn noch sinken? Und da frage ich mich, und vielleicht habt ihr das diskutiert auch auf der Veranstaltung, warum bewirkt denn das so wenig?
Ja, das ist wirklich, wirklich die zentrale Frage. Also diese kognitive Dissonanz, die im eigenen Kopf entsteht, aber die eigentlich Tag und Nacht auch Politikerinnen demokratischer Parteien den Schlaf rauben müsste, zwischen dem Wissen und dem Belegen für die Verfassungswidrigkeit dieser Partei und dem Wissen, dass das Grundgesetz mit Artikel 21 ja aus guten Gründen, ja, aus historisch, aus Verbrechen des NS-Regimes eben gewachsenen Gründen gesagt hat, ja, es muss eine Möglichkeit geben, die Demokratie, die Verfassung und die Menschen, die ihr Leben vor Demokratiefeinden zu schützen, warum da nicht gehandelt wird. Und mich hat es so umgetrieben, dass ich von allen demokratischen Parteien im Landtag von Sachsen-Anhalt wissen wollte, was ist denn für Sie die Konsequenz aus dem Gutachten der GFF? Also ich habe einfach um Stellungnahmen gebeten für den Podcast. Und die Antworten will ich euch in Auszügen mal kurz zitieren, weil die mich auch wirklich ratlos zurücklassen.
Ich bin total gespannt, denn das ist ja genau die Frage. Wo übernehmen denn jetzt PolitikerInnen die Verantwortung? Wir haben das Wissen, das ist jetzt da. So, wie ist die Reaktion, Heike? Ich bin gespannt.
Also fangen wir mal mit der SPD an, ja? Katja Pehle, die aktuelle SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, hat auf meine Frage, was ist denn jetzt die Konsequenz für die SPD aus dem GFF-Gutachten, die interessanten, wolkigen Worte gefunden. Zitat, wer nach belastbaren Belegen gesucht hat, wird sich mit diesem Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte auseinandersetzen müssen. Ob sie für ein Parteiverbotsverfahren ausreichen, werden die zuständigen Verfassungsorgane entscheiden. Wir erwarten, dass die zuständigen Verfassungsorgane das Gutachten gründlich prüfen und in ihren Entscheidungsprozess einbeziehen. Die wehrhafte Demokratie muss handeln, wenn sie in Gefahr gebracht wird. Was löst es bei euch für eine Reaktion aus, wenn ihr das hört?
Also ganz ehrlich, wenn ich offen sprechen darf, empfinde ich das als Gelaber. Also ich habe jetzt nichts gelernt, was ich nicht schon vorher wusste und auch keine deutliche Positionierung und auch nicht so, okay, ich als SPD übernehme Verantwortung und das sind die konkreten Schritte, die ich jetzt gehe.
Also es ist ja ganz klar so, die Verfassungsorgane, die Katja Pehle dort erwähnt, ja, also Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung, das sind die drei sogenannten Antragsberechtigten in einem möglichen AfD-Verbotsverfahren. Und die sind ja nicht aus abstrakten Personen zusammengesetzt, sondern da sind im Moment noch in der Bundesregierung, ist die SPD dran beteiligt, im Bundesrat, wie in Sachsen-Anhalt beispielsweise, sitzt die SPD in diversen Landesregierungen und auch im Bundestag, ja, sitzt ja auch die SPD noch mit ziemlich vielen Abgeordneten. Und es fühlt sich so an, als wenn das Ganze im luftleeren Raum stattfindet und diese Verfassungsorgane irgendwie wie automatisierte Männchen, sag ich mal, losmarschieren. Tun sie aber natürlich nicht. Ja, dazu braucht es Entscheidungen demokratischer PolitikerInnen, Verantwortung zu übernehmen, Vertrauen zu stärken von demokratischen Mehrheiten. Und das ist es, was mich so ratlos zurücklässt an dieser Antwort.
Ja, das verstehe ich total. Das lässt mich auch ratlos zurück. Und das ist ja so ein bisschen die Haltung. Also wir haben die Grundlage des Wissens und dann passiert aber nichts. Und ich möchte auch nochmal sagen, dieses Wissen ist ja auch keine staatliche Veranlassung gewesen, sondern wurde dann von der Zivilgesellschaft initiiert, damit das überhaupt auf den Weg gebracht werden kann. Aber irgendwie stößt es ja in die Richtung, hey, hier gibt es total viele Punkte, 2500, die Richtung AfD-Verbot drängen würden, was ja eine Maßnahme wäre, die politisch erreichbar ist. Wir haben die Gesetze zum Schutz der Demokratie, wir haben das Learning aus der Zeit des Nationalsozialismus. Warum gibt es denn jetzt diese Weigerung? Gerade vor dem Hintergrund des meiner Meinung nach eigentlich ziemlich gute Argumente für ein AfD-Verbot sprechen würden. Also Heike, du hattest es gerade gesagt, wir haben ja auch schon mal über ein NPD-Verbot gesprochen und 2010, und das wäre ja auch rein rechtlich durchgegangen. Man hat es dann nicht implementiert, weil die NPD einfach nicht relevant genug als Partei ist. Und da haben auch schon ziemlich gute Gründe für gesprochen. Parteien haben bestimmte Rechte und genießen einen bestimmten Schutz, bekommen bestimmte Ressourcen zugesichert und so weiter. Warum eine antidemokratische, verfassungswidrige Partei eben auf so demokratische Weise unterstützen? Warum ein Organ, was zu so viel Hass aufruft und zu so viel Gewalt führt, das auch noch befähigen? Und interessant fand ich, dass auch das Gutachten sagt, naja, ja, NPD-Verbot, da hatten wir irgendwie ja für uns auch so eine Untergrenze definiert, so bis hierhin und nicht weiter, so stopp mal, das geht nicht weiter. Und dann aber finden sich im Gutachten ganz viele Aspekte, wo die AfD teilweise noch inhaltlich darüber hinausgeht, was die NPD gefordert hat und gemacht hat. Also wie viel Argumente brauchen wir denn noch, um dieses Gesetz zum Schutz der Demokratie irgendwie auch mal anzugehen? Zumal wir ja auch sehen, also, und das ist jetzt ja auch kein totaler Verstoß, dieses Gesetz, sondern es ist einfach ein Teil von der wehrhaften Demokratie. Und wir sehen ja auch in anderen Ländern, wo eben, wie jetzt in Ungarn zum Beispiel oder in Polen sehr lange, wo es natürlich auch enormen Widerstand gab, aber der sehr spät erst auch so richtig wirksam wurde und damit aber die Rechten so viel Land nehmen konnten, dass ein Rückbau von bestimmten Strukturen total schwierig wurde ab einem bestimmten Punkt und sehr viel mehr Druck aufgebracht werden musste, damit überhaupt sich noch was bewegt.
Absolut, ja. Und Katharina, weil du das gerade gesagt hast, das ist etwas, was Bijan Moini bei der Vorstellung des Gutachtens in Halle auch gesagt hat. Sie haben genau die Forderungen der NPD und das NPD-Parteiprogramm, das ja durch das Bundesverfassungsgericht tatsächlich intensiv bewertet worden ist, ja, neben die Programmatik der AfD gelegt und die Äußerungen der AfD und haben halt gesagt, an fast jedem Punkt gleichen sich diese Forderungen und die Programmatik. Und oder die AfD geht inzwischen weit über die Programmatik der NPD, die Demokratiefeindlichkeit der NPD hinaus. Und hier an dieser Stelle für alle, die die Veranstaltung nachhören wollen, Radio Korax hat die Veranstaltung als Mitschnitt veröffentlicht. Und Katharina, du hast auch noch einen anderen Punkt angesprochen, den finde ich auch total wichtig, nämlich es gibt so diesen Artikel 21 im Grundgesetz und der ist auch mehrfach angewandt worden, sehr restriktiv natürlich, weil es eben so ein Eingriff natürlich auch in demokratische Willensbildungsprozesse ist, ja. Und gleichzeitig gibt es ja aber diesen Artikel eben, weil klar ist, die wehrhafte Demokratie darf eben nicht nur ein Papiertiger sein. Ja, also das muss real sein. Menschen müssen ein Vertrauen haben können, dass die Demokratie sich gegen die Feinde und Feindinnen der Demokratie eben zur Wehr setzt. Und wenn wir uns jetzt anschauen, dass lediglich in 4 Bundesländern, ja, also in 4 von 16, die jeweiligen Landesregierungen Anträgen zugestimmt haben aus den Landesparlamenten, wo gesagt wird, ja, also in unterschiedlichen Abstufungen, aber immerhin, wo gesagt wird, ja, ein Prüfverfahren eines AfD Verbot soll auf den Weg gebracht werden, dann merke ich, dass du bist bei mir eine echte Vertrauenskrise aus, ja.
Wenn wir mal jetzt ein bisschen frontaler vielleicht in den Konflikt gehen, würde ich gerne als Anwältin des Teufels auftreten und habe mir überlegt, was ich euch vor den Latz knallen könnte, was so eigentlich gegen ein Parteiverbot spricht. Und da würde ich jetzt erstmal einen Raum stellen oder euch vorwerfen, dass ein Verbot oder die Idee von einem Verbot ja was sehr Deutsches ist, würde ich mal so behaupten. Und auch ein sehr bequemer Weg, um sich inhaltlich nicht mit Ursachen und langfristigen Lösungen auseinandersetzen zu müssen und erstmal keine überzeugende Politik darstellt. Prove me wrong.
Dazu würde ich gerne mal mehr hören. Das sehe ich so gar nicht. Ich sehe das eher als Teil dessen, dass man eine Lösung sucht. Aber erzähl mir mehr, Juli. Anwältin des Teufels.
Ich habe extra nachgeguckt, ob es für den lateinischen Begriff eine weibliche Bezeichnung gibt, aber gibt's nicht. Also, mich hat es gerade ein bisschen daran erinnert, was Heike mitgebracht hat, diesen O-Ton von dieser SPDlerin, als ich irgendwie nicht so sehr zu positionieren oder die Verantwortung auszulagern, statt zu sagen, naja gut Leute, was habe ich denn vielleicht als SPD, das ist ja auch in MV eine riesige Frage, was habe ich als SPD vielleicht auch in der Vergangenheit falsch gemacht? Habe ich vielleicht zufällig die arbeitende Bevölkerung nicht richtig mitgenommen? Habe ich da was verpennt? Was ist meine Verantwortung in dieser Gesellschaft, um Sachen zu verändern? Und das wäre so mein Hauptargument, bekämpfe ich hier nicht gerade ein Symptom oder führe ich hier nicht gerade einen Kampf gegen Windmühlen und ist das Problem nicht eigentlich viel größer und ich müsste auch als SPD jetzt nicht nur mehr überlegen, Parteiverbot, AfD ja oder nein, wie kann ich mich da engagieren, sondern auch, wo muss ich anders agieren, was habe ich verpennt, was muss ich besser machen, um Leute und Bevölkerung anders abzuholen.
Okay, ich setz mal was dagegen, ja.
Los geht's, Heike.
Und tu was, was euch vielleicht ein bisschen überraschen wird. Ich zitiere einen CDU-Politiker, nämlich Marco Wanderwitz. Der war mal vor mehreren Jahren Ostbeauftragter der Bundesregierung und war auch Staatssekretär unter Angela Merkel, kommt aus Sachsen, ist jetzt eigentlich ein konservativer CDU-Politiker und der gehört zu den 113 Abgeordneten tatsächlich aus SPD, Grüne, Linke, CDU und FDP, die in der vorherigen Legislatur einen Entschließungsantrag aufgesetzt hatten und gesagt haben, wir wollen als Teil des Verfassungsorgans Bundestag, dass ein Verbotsverfahren geprüft wird. Ja. Und das muss man, glaube ich, auch der Vollständigkeit halber noch sagen. Bei den Reaktionen, die ich aus dem Landtag in Sachsen-Anhalt bekommen habe auf meine Fragen, gab es auch einen CDU-Politiker, Tobias Krohl heißt er nämlich, der gesagt hat, Zitat, das Gutachten ist aus meiner Sicht intensiv zu prüfen und die Komplexität und politische Bedeutsamkeit, und damit wertet er das Gutachten ja immerhin ziemlich auf für einen CDU-Politiker, erfordert hier eine ausführliche Auseinandersetzung mit den vorgebrachten Argumenten. Und Marco Wanderwitz eben, der hat, wenn er über den Antrag dieser 113 Bundestagsabgeordneten geredet hat, immer gesagt, naja, das, was wir wollen mit einem Prüfverfahren über ein mögliches Verbot, über das ja sowieso das Bundesverfassungsgericht entscheiden würde, ja, der bezeichnet es als Atempause für die Demokratie. Und ich würde sagen, diese Atempause brauchen wir gerade dringender denn je.
Aber müssen wir nicht endlich mal in die Handlung gehen und aktiv werden und nicht eine Atempause machen, sondern Sachen verändern und angehen?
Ja, aber genau so ein Gesetz und eine Gesetzeseinforderung ist doch ein Handeln. Also Verbot klingt halt so unfassbar negativ. Aber ist es denn nicht einfach nur eine Grenzziehung? In jede Gesellschaft lebt davon, dass es Grenzen gibt. Freiheit lebt davon, dass es Grenzen gibt. Ich kann nicht wie in so einer negativen Vorstellung von Anarchie oder wie im Film The Purge so einen Tag haben, wo einfach alles möglich ist und jeder jeden umbringen kann. Das ist nicht eine Form von Freiheit in der Gesellschaft. Wir sind darauf angewiesen, in einer Gesellschaft miteinander zu leben. Denn es ist ein Miteinander und das braucht bestimmte Grenzen zum Schutz. Und das klingt so abstrakt, zum Schutz der Demokratie, zum Schutz aller unterm Strich. Eine Demokratie hat die Funktion auch, ihre Schwächsten zu schützen. Und dazu gehören auch Gesetze. Und die Gesetze müssen befolgt werden und müssen umgesetzt werden. Und ich kann euch ja mal ein Beispiel mitbringen, wo das passiert ist. Denn wir tun so, und wir könnten natürlich noch viel weiter darüber reden, so, was sind positive Sachen, was sind negative Sachen. Natürlich ist das ambivalent und wir müssen das diskutieren. Aber gleichzeitig ist es jetzt auch nichts, was komplett neu und noch nie da gewesen ist. Wir haben Gesetze, die treten in Kraft bei Gesetzesverstößen. So, ich bringe euch ein Beispiel mit. Und dieses Beispiel hat sich auch diese Woche ereignet. Und ich bin absolut überrascht, was alles in so einem kleinen Zeitraum passiert. Und das kennt ihr auch alle. Da geht es um Marine Le Pen. Marine Le Pen ist die wahrscheinlich bekannteste französische Politikerin der rechtspopulistischen bis rechtsextremen Partei Rassemblement National, die früher Front National hieß und von ihrem Vater geführt wurde. Die ist sehr vergleichbar mit der AfD in Deutschland. Nicht 1:1, aber schon vergleichbar. Und vielleicht erinnert euch auch, vor gut einem Jahr, 2025, wurde Le Pen verurteilt wegen Veruntreuung von EU-Geldern. Sie hat rund 4 Millionen veruntreut. Das lag vor allem an Scheinbeschäftigungen von Parteimitgliedern im EU-Parlament. Auch das erinnert irgendwie sehr an AfD letztens. Und dafür hat sie 4 Jahre Haft bekommen. Davon sind 2 Jahre auf Bewährung. Die muss sie mit Fußfessel absitzen. So ist das in Frankreich. Und dazu gehörte auch eine Geldstrafe von 100.000 Euro und eine längere Amtssperre von 5 Jahren mit sofortiger Wirkung. Und der Fall ist ganz klar. So, sie hat Gelder nachweislich veruntreut. Dafür gibt es Gesetze, dass das nicht passieren darf. Sie wurde verurteilt, hat eine bestimmte Strafe bekommen. Und diese Strafe betrifft auch sie als Amtsträgerin. Und damit auch die Partei in ihrer politischen Wirksamkeit oder zumindest sie in ihrer politischen Wirksamkeit innerhalb der Partei. Jetzt gab es nochmal eine Neuverhandlung und die Strafe wurde abgemildert. Das heißt, das Strafmaß wurde reduziert auf 3 Jahre Haft, davon eine Amtssperre mit 45 Monaten und 30 Monate sind zur Bewährung ausgesetzt, also auch mit Fußfessel. Das bedeutet aber für den Wahlkampf 2027 in Frankreich, dass die nun verbleibenden 15 Monate bis dahin abgegolten sind. Das heißt, Le Pen hat keine Amtssperre mehr zum zukünftigen Wahlkampf, anders als es vorher noch angesetzt war. Aber sie ist trotzdem eingeschränkt. Sie trägt diese Fußfessel, die bindet einen daran, dass man zu bestimmten Zeiten zu Hause sein muss. Das heißt, man kann auch nicht so einen sehr aktiven Wahlkampf führen. Damit steht noch zur Debatte, ob sie überhaupt antreten wird oder nicht, in welcher Form und so weiter. Also unterm Strich will ich damit sagen, wir haben Gesetze, die werden umgesetzt und die betreffen und beeinflussen auch die Wirksamkeit von politischen Parteien oder von politischen Personen, wenn sie innerhalb ihres Amtes gegen die Gesetze verstoßen haben. Das ist eine Praxis, die ist bereits implementiert. Die gehört zu unserem Rechtsstaat. Und ich finde dieses Beispiel dahingehend total interessant, weil natürlich gab es irgendwie seitens der Partei dann negative Kommentare, als das Gerichtsurteil feststand gegen Le Pen. Aber innerhalb von Deutschland und ich würde sagen so auch in der allgemeinen Stimmung gab es dann nicht viel Widerspruch. Also das war irgendwie so, ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das empfunden habt, aber ich weiß noch, das war so, ja okay, klar, da ist ein Geldschaden entstanden und sie muss jetzt zur Verantwortung gezogen werden und Pech gehabt, wenn das dann dich in deiner politischen Karriere einschränkt, du hast es dir ja selber so zugerichtet. Also da ist irgendwie der Fall ganz klar und gleichzeitig, wenn es dann um das AfD-Verbot geht, was ja auf eine ganz ähnliche Weise funktioniert. Wir haben bestimmte Grenzen in Deutschland. Wir haben bestimmte Gesetze, die schützen sollen. Bei Verstoß gegen diese Gesetze gibt es eine bestimmte Konsequenz. Aber da entsteht dann so ein Unbehagen. Und das finde ich interessant.
Voll. Ich habe da auch länger drüber nachgedacht und einige Thesen mitgebracht, woran das liegen könnte. Vieles davon war eigentlich schon in dem angelegt, was du gesagt hast, Katharina, nämlich, weil in der Situation hat man erstmal eine konkrete Person, die ich zum Beispiel bestrafen kann. Auf der anderen Seite habe ich ein, ich sag mal, Kollektiv oder viel mehr Menschen, die das betrifft. Also vielleicht ist schon mal, gut, jetzt sprechen wir hier über Le Pen, aber vielleicht ist schon mal so die Dimension eine komplett andere. Und du hast auch gesagt, es gibt einen konkreten Schaden. Dieser Schaden ist entstanden und dann wird darauf reagiert. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist es, wir haben halt irgendwie Demokratiefeindlichkeit. Ich habe das Gefühl, wir bewegen uns seit Jahren in so einer Beweispflicht. Also wir als Gesellschaft sammeln wir die ganze Zeit irgendwie Beweise für diese Demokratiefeindlichkeit und stehen immer noch aber vor der Entscheidung, wirklich zu handeln. So, dass so ein Parteiverbot natürlich was total Großes ist und dass die Fragestellung, die dahinter ist, aber immer auch nicht the damage is done. Also es trauen sich ganz wenige, das schon auszusprechen, weil ich den Schaden noch nicht so beziffern kann, in Anführungszeichen. Es ist erstmal eine Hypothese. Also wenn die AfD mehr Macht bekommt, könnte das und das passieren und es könnte das und das passieren. Aber es ist nicht so, ah, diese Kontobewegung hat es gegeben, ich reagiere darauf, sondern ich muss jetzt hier präventiv handeln. Und gerade Gesetze, das sehen wir ja an vielen Beispielen, zum Beispiel auch, wenn wir irgendwie über den 218er nachdenken, so, okay, es gibt viele Leute, die das verändern möchten und trotzdem, dieses Gesetz ist irgendwann entstanden und es gibt viele Leute, die sich dafür engagieren und trotzdem bewegt sich da irgendwie nicht so richtig was.
Ja, ich finde es total interessant, also Katharina, weil du das gerade dieses Beispiel im Nachbarland ja gebracht hast, so in so einem EU-Land, habe ich nochmal dran gedacht, dass das hier auch kaum besprochen wird, dass ja auch das Europaparlament ein Prüfverfahren eingeleitet hat, genau diese Woche, entlang genau der Kriterien, die eigentlich auch auf die AfD zutreffen, nämlich es gibt ein Prüfverfahren gegen diese rechtsextreme Parteienfamilie, nennt sie sich Europa, der souveränen Nation, ESN. Und diese ESN, da gehört die AfD auch mit dazu, soll nach Ansicht der Aufsichtsbehörde gegen EU-Grundwerte verstoßen haben. Ja, und das ist so, seit dem vergangenen Jahr ist eine Bedingung für eben Fördergelder aus den EU-Töpfen für den Wahlkampf oder Parteitage, dass sich die Parteien an die Werte aus den EU-Verträgen halten. Also Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichstellung, Rechtsstaatlichkeit und auch der Schutz von Minderheiten. Und diese EU-Aufsichtsbehörde prüft eben, ob sich die Parteien daran halten. Und da sagt ja jetzt auch niemand, hey, was ist das? Wie unfair ist das? Sondern das wird akzeptiert. Das wird in Deutschland kaum zur Kenntnis genommen.
Ich glaube, ich würde noch mal auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, Katharina, nämlich, dass eigentlich schon ein Paradox auch in der Marine Le Pen-Sache drin steckt, nämlich, ich muss Freiheitsrechte einschränken, um Demokratie zu schützen, die genau diese Rechte garantiert. Und vielleicht, um einmal das noch in aller Klarheit zu sagen, wir haben eine wehrhafte Demokratie. Und das bedeutet, dass sich eine Demokratie auch gegen die Mehrheit ihrer eigenen Bürgerinnen schützen darf, wenn diese Mehrheit die demokratische Substanz selbst abschaffen will. Das klingt einigermaßen kompliziert, aber wir sind da eigentlich schon die ganze Folge drum rum gewandert, dass es eigentlich darum geht zu sagen, okay, wir haben eine Vergangenheit. Aus dieser Vergangenheit haben wir bestimmte Erfahrungswerte mitgebracht. Wir wissen also, wir wollen nicht neutral sein, sondern wir installieren in diesem Bums, den wir jetzt neu aufbauen, wehrhafte Elemente, die uns beschützen. Und wir installieren einerseits Abwehrmechanismen gegen Verfassungsfeinde, zum Beispiel sowas, was wir jetzt besprochen haben mit Ewigkeitsklausel oder Gesetze oder Parteiverbot. Und aber auf einer übergeordneten, vielleicht eher funktionalen Ebene installieren wir auch noch andere Elemente, die uns wichtig sind, damit wir diese Demokratie beschützen. Und da haben wir irgendwie schon drüber gesprochen in verschiedenen Folgen, nämlich uns ist politische Bildung wichtig. Deswegen, weil wir wollen, dass die Leute in unserem Land wissen, was demokratische Werte sind und wie wir sie verteidigen. Oder unser Thema Lokaljournalismus. Wir haben Journalistinnen, die als vierte Gewalt funktionieren, die nicht mit irgendwelchen Parteien rumkumpeln von rechts bis links, sondern deren Job es ist, eine Kontrollfunktion auszuführen und Machtmissbrauch zu verhindern und das auch so an die Öffentlichkeit zu zerren. So, und ich glaube, das muss man sich nochmal, wenn wir nochmal auf meine Autoidee vom Anfang zurückkommen, dieses Auto hat so verschiedene Elemente installiert. Zum Beispiel zeigt es dir die Motorleuchte an, um dich zu warnen, hey, hier geht was schief, du musst jetzt aktiv werden, sonst wirst du ein Problem haben demnächst und kannst das Auto wegschmeißen. Und diese Frühwarnsysteme sind extrem gut, wenn du fahren willst oder dich bewegen willst.
Ich liebe ja deine Autometaphern, Juli.
Auch. Ich bringe gerne mehr mit noch.
Ja. Auch, weil du beschreibst das so als Systeme und Frühwarnsystem und was man am Le Pen-Fall ja auch sieht, das ist jetzt nicht einfach ein autoritäres Verbot, so ciao, sondern da sind Gerichtsprozesse, da geht man in eine Revision, da wird nochmal überarbeitet, da gibt es Korrekturen nach unten und oben, da gibt es einen ganzen Prozess, der aber zum Schutz am Ende da ist, damit sich alle irgendwie dann doch an bestimmte oder in so einem Mindestmaß an Regeln halten.
Und ich glaube, das ist irgendwie auch wichtig, weil ich habe euch ja vorher gesagt, okay, Mecklenburgische Seenplatte ist halt, Entschuldigung an alle meine Mitbewohnerinnen hier, aber irgendein Bums-Landkreis im Norden. Was interessiert mich das, wenn ich in Hildesheim wohne oder in Süßenbalkuchen in Baden-Württemberg oder in Berlin? Aber es hat halt schon, also wir haben jetzt festgestellt, dass es so viele, es muss nicht den großen Knall geben im Sinne von, okay, zack, jetzt ist Vertrauen verloren, sondern es gibt halt ganz viele Stellschrauben, die uns alle betreffen.
Und trotzdem bleibt halt diese Frage, und da würde ich tatsächlich Bijan Moini aus der Veranstaltung nochmal zitieren wollen, geht die größere Gefahr für die Demokratie, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung davon aus, dass man diese rechtsextreme Partei gewähren und am Ende regieren lässt oder dass man sie verbietet und damit natürlich wirklich auch in den demokratischen Wettbewerb eingreift, ja. Und das ist ja keine Frage, das passiert. Also die Vorstellung, das Prüfverfahren läuft, das Bundesverfassungsgericht entscheidet und dann gibt es ein Verbot, ja, was laut Gutachten möglich wäre. Das würde am Ende unter Umständen eben auch bedeuten, dass AfD-Politiker aus den Parlamenten weggebracht werden. Ja, und verhaftet würden so. Und dass das auch einen großen Schaden anrichten könnte und würde für die Demokratie, ist keine Frage. Und Bijan hat dann gesagt, die Frage ist aber eine politische Frage, welche Gefahr ist größer? Das Grundgesetz trifft da die Entscheidung jedenfalls so, wenn eine Partei verfassungswidrig ist, dann darf sie verboten werden. Also das ist quasi die Ausgangsgrundlage, die das Grundgesetz eben mit Artikel 21 geschaffen hat oder vielmehr die Mütter und Väter des Grundgesetzes geschaffen haben als Konsequenz aus dem Nationalsozialismus. Und die politische Frage aber muss jetzt entschieden werden, ja, muss konkret entschieden werden.
Wie würde denn jetzt alles, was wir besprochen haben, Katharina, deinen Freundinnen was bringen, die du vorher zu Anfang uns erzählt hast, wo die gesagt haben, ja, okay, Hoffnung reicht uns jetzt halt nicht mehr?
Ja, das ist eine gute Frage. Denn wir haben so die Ursachen und Probleme besprochen. Aber was es braucht, sind Lösungen. Und ich schwanke so ein bisschen hin und her, denn einerseits, klar, sind wir alle Teil von der Demokratie und müssen was tun und müssen darüber sprechen, was können wir tun. Und alle meine Freundinnen hatten auch gesagt, ey, ich würde gerne, wenn sag mir einfach was und ich würde es machen, ich möchte, dass eine Lösung gefunden wird. Aber diese Lösung liegt halt nicht einfach so auf der Straße und ich kann jetzt denen auch nicht einfach was sagen. Also was ich sagen möchte, ich glaube, es braucht zwei Dinge. Es braucht was von uns, aber es kann nicht sein, dass man auf zivilgesellschaftlicher Ebene das kompensieren muss, was auf politischer Ebene nicht passiert. Es braucht Schutz für die Personen, die sich engagieren und generell für die BürgerInnen. Und das muss von der Politik kommen und es muss eine Handlungsfähigkeit von der Politik geben. Also ich gebe die Frage an euch zurück. Was können wir denn tun, um die politischen Institutionen oder die rechtsstaatlichen Institutionen, die PolitikerInnen selbst zur Verantwortung zu ziehen und zu sagen, hey, kümmert euch um das, wofür ihr auch da seid.
Ich kehre einmal wieder in meinen Dating-Modus vom Anfang zurück. Ich glaube, es ist total wichtig, wenn man in Beziehung geht mit anderen Menschen oder in Gesellschaft, um Vertrauen herzustellen, dass du häufig, wenn du in Stresssituationen gerätst, dann bist du so, okay, was ist die Handlung, die ich jetzt tun muss? Was ist jetzt das, was ich irgendwie bewirken kann? Ich glaube, es wäre schon viel damit getan, wenn wir einfach nochmal unsere Werte klären, wenn wir uns irgendwie besinnen, zu sagen, okay, wir wollen Demokratie und deswegen haben wir bestimmte Werte ausgehandelt und nach diesen Werten handle ich. So, und dann kann ich dieses Gerüst nämlich anwenden auf alles, was ich tue. Und ich sage zum Beispiel, okay, wir haben irgendwie Demokratie leben. Viele Menschen finden das zu bürokratisch. Ich möchte aber trotzdem Projekte unterstützen. Also gehe ich vielleicht in den Konflikt oder ich gehe in die Transparenz und sage, wie können wir das verändern und verbessern und lass nicht einfach die Leute hier im Land im Stich.
Ich glaube, ich kann mich da total gut anschließen an das, was du gerade gesagt hast, Juli, nämlich diese Auseinandersetzung um Demokratie leben ist ja eigentlich eine Auseinandersetzung um die Frage, folgen CDU-Kommunalpolitikerinnen und Landtagsabgeordnete und letztendlich auch Bundestagsabgeordnete und die Bundesregierung dem rechtsextremen Playbook der AfD, die sagt, die demokratische Zivilgesellschaft ist das Feindbild Nummer eins, ja, nachdem das alte Feindbild Nummer eins, die Grünen, nicht mehr an der Regierung sind, ist es halt die demokratische Zivilgesellschaft und gemeint, damit sind wir alle. Und es gibt ein positives Beispiel, das zeigt, dass es sich offensichtlich doch lohnt, mehr mit CDU-Abgeordneten und politischen VerantwortungsträgerInnen zu streiten, in die Diskussion zu gehen, wenn sie so Entscheidungen treffen wie eben an der Mecklenburgischen Seenplatte. Und das kommt aus Thüringen im Ilm-Kreis. Da ist es nämlich genauso gelaufen wie in der Mecklenburgischen Seenplatte. Da hatte der Kreistag Ende Mai auch mit den Stimmen von CDU, Freien Wählern und AfD auf AfD-Antrag hin abgelehnt, Fördergelder von Demokratie leben zu nehmen. Und da gab es auch massive Proteste, da gab es auch Kundgebungen und sehr viel Ringen und Sprechen mit CDU-Abgeordneten. Und jetzt haben die tatsächlich die Entscheidung rückgängig gemacht. Ja, es gab eine neue Abstimmung. Jetzt gibt es auch eine Verwässerung, muss man auch klar sagen, in den Prinzipien, wie die Fördergelder ausgegeben werden sollen und wer sie nicht kriegen soll, heißt es nicht mehr wie vorher rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien oder Akteure, sondern eben jetzt ist dann nur noch von extremistischen und populistischen Vereinen und Akteuren die Rede, aber immerhin, also ich finde, es ist wirklich was, was wir alle tun können, nämlich fast alle von uns haben im Familienkreis oder im erweiterten Bekanntenkreis Menschen, die aus taktischen Gründen oder aus Überzeugung CDU-WählerInnen sind und die zu ermutigen, wirklich diesen Kontakt zu den Abgeordneten aufzunehmen, die sie da wählen wollen und zu sagen, hey, wenn ich euch wähle, wenn ihr meine Stimme haben wollt, dann erwarte ich von euch, dass ihr nicht die Politik der AfD vollzieht, dann erwarte ich von euch, dass die Brandmauer steht. Das, finde ich, ist was, was tatsächlich alle tun können.
Lasst uns mal vor Ort gucken, Heike. Du hast ja gesagt, du warst auf dieser Veranstaltung in Halle, organisiert von Halle gegen Rechts. Und ich glaube, da hast du uns auch was mitgebracht, nicht wahr?
Also das ist, glaube ich, wenn es um die Frage Vertrauen geht, worauf vertraue ich eigentlich in diesen Zeiten, dann muss ich echt sagen, ich vertraue auf ehrenamtliche, antifaschistische Initiativen wie Halle gegen Rechts. Und um die vorzustellen, wir hören gleich Magdalena, eine der Sprecherinnen von Halle gegen Rechts. Es ist einfach eines der ältesten zivilgesellschaftlichen Bündnisse in Ostdeutschland, was durchgängig seit jetzt schon mehr als 15 Jahren vor Ort konkret antifaschistische, antirassistische Arbeit macht. In Halle und weit darüber hinaus. Also quasi so ein echter Leuchtturm in schwerer See. Und zuerst habe ich Magdalena gebeten, dass sie uns einfach nochmal daran erinnert, was Halle gegen Rechts eigentlich in den letzten mehr als 15 Jahren so gemacht hat. Das ist natürlich jetzt so ein kurzer Überblick, aber es fand ich wirklich spannend. Highlights aus der Arbeit. Da hören wir jetzt mal rein.
Das Bündnis Halle gegen Rechts, Bündnis für Zivilcourage, das gibt es seit 2010 und wir arbeiten in vielfältiger Weise gegen Rechts. Ob das Demonstrationen und Mobilisierungen gegen klassische Nazi-Aufmärsche, zum Beispiel jetzt im Rahmen der CSDs ist, über Bildungsarbeit, da denke ich zum Beispiel an die Bildungswochen gegen Rassismus, die jährlich mittlerweile über 2 Wochen stattfinden, wo vielfältige Akteure der Stadt mit Lesungen, Ausstellungen, Festen, Konzerten, Theatern, Diskussionen und Filmen im Rahmen auch der internationalen Wochen gegen Rassismus Haltung zeigen, würde ich sagen. Aber auch mit Aufklärung über rechte Organisierungen, die wir erstellen in Papers und dann über unsere Öffentlichkeitsarbeit auf der Website und in Social Media oder in Printversionen verteilen, über Monitoring von rechter Raumnahme. Da denke ich zum Beispiel an die Corona-Leugner, aber auch an die rechte Buchmesse, die dieses Jahr zum 2. Mal in der Halle-Messe stattfinden wird. Ich denke an Gedenkarbeit, die im historischen Kontext stattfindet, zum Beispiel an die Bücherverbrennung am 12. Mai von 1933 auf dem Uniplatz und natürlich auch in Bezug auf den Anschlag von Yom Kippur am 9.10.2019. Die Arbeit gegen Antisemitismus, die war dem Bündnis schon immer wichtig, aber natürlich ist es seit dem Anschlag nochmal wichtiger geworden und nochmal in den Fokus gerückt. Also Highlights unserer Arbeit sind eigentlich alle erfolgreichen Mobilisierungen von uns und anderen gegen kleine oder große Nazi-Demos. Also wenn wir es schaffen, dass die Nazis nicht durch die Stadt laufen, ist das ein Erfolg und das ist der Erfolg der Menschen, die kommen und was tun. Zum Beispiel als auch im letzten Jahr Menschen gekommen sind nach Halle und den CSD stören wollten, haben wir sie erfolgreich am Bahnhof blockiert. Aber auch ja ein längeres oder größeres Highlight ist natürlich, dass die Menschen aus dem Haus der Identitären Bewegung, genau das Haus, was sich die Identitäre Bewegung angeeignet hatte und für ihre Zusammenkünfte genutzt hat, dass die Menschen wieder ausgezogen sind nach 2 Jahren, weil einfach kontinuierlich Protest stattgefunden hat aus der Nachbarschaft, aus der Zivilgesellschaft, vom Bündnis, mal größer, mal kleiner, auf jeden Fall kontinuierlich und nervig. Das war natürlich ein großer Erfolg. Die Bildungswochen gegen Rassismus, die jährlich stattfinden, sind auch ein wichtiges Ereignis mittlerweile einfach in der Stadt und werden von vielen Akteuren in der Stadt getragen, mitgestaltet. Ich denke auch an den Januar 2024, als nach den Recherchen des Korrektiv wir es geschafft haben, 16.000 Menschen auf die Straße zu bringen, die sich für die Demokratie ausgesprochen haben. Oder zuletzt an einen AfD-Bürgerdialog, wo ja, Ulrich Siegmund vor allem eher leer im Saal saß, aber es draußen viele Leute gab, die am Protest teilgenommen haben. Und Ulrich Siegmund zur Kenntnis genommen hat, dass es offensichtlich schwer ist, sich in Halle zur AfD zu bekennen, aufgrund von regen zivilgesellschaftlichem Engagement.
Und dann habe ich Magdalena gefragt, gerade auch, weil eben Halle gegen Rechts das einzige Bündnis war, der einzige Veranstalter, der sich in Halle noch getraut hat, diese Veranstaltung mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte zu machen. Ja, zu der Frage, ist die AfD verfassungswidrig? ob das Bündnis eigentlich diese Frage AfD-Verbot auch diskutiert hat und wenn ja, was dabei rausgekommen ist. Und das Ergebnis oder die Klarheit von Magdalena fand ich wirklich auch nochmal überraschend.
Wir haben im Bündnis über eine Positionierung bezüglich eines AfD-Verbots beziehungsweise einer Prüfung abgestimmt und uns mehrheitlich dafür ausgesprochen. Spätestens jetzt nach dem Vorliegen des Gutachtens der Gesellschaft für Freiheitsrechte sollte es allen demokratischen Parteien klar sein, dass die AfD verfassungsfeindlich ist. Es wird viel zu oft auf diejenigen referiert, die die AfD wählen und viel zu selten auf diejenigen geschaut, die von der Verfassungsfeindlichkeit der AfD betroffen sind. Ich denke da an queere Menschen, ich denke an Menschen mit Einwanderungsgeschichte, an Menschen mit niedrigem Einkommen, arbeitslose Menschen, an Kinder, Frauen und Familien. Und wir fordern den Perspektivwechsel von den Parteien, die die Einleitung des Verbotsverfahrens derzeit blockieren. Wir fordern, dass der Zivilgesellschaft im Kampf gegen Rechtsextremismus und für Demokratie und Vielfalt nachhaltig der Rücken gestärkt wird, zum Beispiel indem ein Förderprogramm wie Demokratie leben am Leben gehalten wird und die tolle Arbeit, die damit ermöglicht wird, weiter stattfinden kann und auch nachhaltig gesichert wird. Was Zivilgesellschaft bereit ist zu leisten, damit ab September Rechtsextreme nicht in Regierungsverantwortung kommen und dies anzuerkennen, wäre so wichtig, gerade hier und jetzt in Sachsen-Anhalt. Und das gilt natürlich auch bundesweit und über den September hinaus.
Halle gegen Rechts, das war aber nicht nur die einzige Mutmacherin, die du vor Ort kennengelernt hast, nicht wahr?
Auf der Veranstaltung habe ich eine Initiative kennengelernt, die ich wirklich spannend finde, die auch ehrenamtlich ist und die alle auch unterstützen können. Ja? Und zwar heißen die Revision 26. Und die machen etwas, was ich super finde.
Wir von Revision 26 wollen durch eine landesweite Informationskampagne über die wahren Ziele der AfD Sachsen-Anhalt aufklären und so verhindern, dass die AfD die absolute Mehrheit im Landtag erlangt, den Ministerpräsidenten stellt und die Ministerien besetzen kann. Das hätte nämlich weitreichende negative Folgen für diejenigen, gegen die AfD jetzt schon vorgeht, aber eben auch für diejenigen, die die AfD wählen wollen, weil sie beispielsweise von den anderen Parteien sich nicht vertreten fühlen. Und wir wenden uns vor allem an Wechselwählerinnen und noch unentschlossene AfD-SympathisantInnen. Das sind nämlich gar nicht mal so wenige und die könnten quasi das Zünglein an der Waage bei der Landtagswahl im September sein. Wichtig sind uns vor allem die Kleinstädte und der ländliche Raum. Wir setzen auf analoge Medien wie Flyer und Postkarten und das vor allem in Verbindung mit der direkten Begegnung in Form von Briefkasten- und Marktplatzgesprächen und Gesprächen im Bekanntenkreis. Die Inhalte unserer Kampagne basieren auf dem AfD-Wahlprogramm und greifen die Themen auf, die viele bewegen. Wir haben Material zu Finanz- und Energiepolitik, Bildung und Frauen entwickelt. Wichtig ist uns auch das Thema Freiheit, insbesondere deswegen, weil die AfD zwar behauptet, Freiheit und Demokratie zu verteidigen, wenn man jedoch in ihr Wahlprogramm schaut, fällt auf, dass sie zahlreiche Freiheiten, allen voran die Meinungsfreiheit, stark einschränken wollen. Wir nehmen die Sorgen und die Wut der WählerInnen ernst und wir wollen nicht moralisieren und auch nicht überzeugen, sondern eben zum Nachdenken und kritischen Betrachten anregen, ohne dabei eine andere Partei zu bewerben. Und im Kern geht es darum, klarzustellen, dass eine AfD-Regierung auch der eigenen Wählerschaft stark schaden würde.
Wo kann ich mir denn diese Flyer mal angucken, Heike?
Also wir verlinken die Flyer natürlich in den Shownotes und wir verlinken vor allem auch die Better Place Fundraising Aktion, damit noch mehr Flyer verteilt werden können.
Die Flyer stellen sozusagen den Anlass und zugleich auch die Grundlage dar, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen und das funktioniert erstaunlich gut. Also wir haben beim Verteilen des Informationsmaterials schon viele wertvolle Gespräche führen können. Den Menschen zuzuhören und ihnen mit offenen Neugier zu begegnen, ist wirklich ein Gamechanger. Und es zeigt immer wieder allen Beteiligten, dass die AfD für die tatsächlichen Sorgen der Leute gar keine Lösung bietet, ja, sondern sogar zur Verschärfung der bestehenden Probleme beitragen würde. Das betrifft die Finanz- und Energiepolitik, die Inflation, die viel zu hohen Mieten, die Bildungsmisere und vieles mehr. Und bisher haben wir 400.000 Flyer und Postkarten drucken können und auch schon an die 100.000 bereits verteilt. Zur Finanzierung der Druckkosten läuft übrigens aktuell eine Crowdfunding-Aktion auf betterplace.org.
Und wer möchte, kann auch bei der Verteilung unterstützen, Informationsmaterial bestellen oder eine Abholstation im Ort organisieren. Und wir freuen uns sehr über weitere finanzielle und oder tatkräftige Unterstützung, damit wir dann unser Ziel 1,1 Millionen Flyer für 1,1 Millionen Haushalte in Sachsen-Anhalt drucken und verteilen zu können, vor dem 6. September erreichen können.
Und es gibt so eine ganz bezeichnende Reaktion auf die Flyer. Die sind nämlich auch im Saale-Kreis vor der Landratswahl dort vor wenigen Wochen verteilt worden. Da war ja die Frage, gewinnt die AfD in Sachsen-Anhalt den ersten Landratsposten? Hat sie zum Glück nicht. Da sind massenhaft der Flyer von Revision 26 verteilt worden. Und das hat den AfD-Kandidaten so sehr aufgeregt, dass auch er selbst einen Flyer in seinem Briefkasten gefunden hat, dass er dazu sogar ein TikTok-Video gemacht hat und den Flyer dabei hochhält. Also offensichtlich treffen die Flyer wirklich einen Nerv. Und das ist für mich so eine ehrenamtliche, klare Aktion, die alle unterstützen können und die mir ehrlich gesagt auch ein Stück weit Vertrauen wiedergibt. Weil wenn wir immer nur mit uns selber reden, das rettet uns am Ende nicht so, ne? Das ist einfach ein Angebot zum Gespräch und zum Nachdenken mit sehr vielen Menschen.
Also Heike und Juli, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, was können die Leute denn tatsächlich machen? So was können wir mitgeben? Und dann habe ich bei euch gehört, ist ganz konkrete, prüfbare Forderungen stellen. Es ist ja auch so, wir verheddern uns ganz schnell in so Scheindebatten, aber es gibt ganz klare strukturelle Probleme. Es gibt ganz klare Bedürfnisse und die müssen ganz klar auch an die Politik kommuniziert werden.
Also was man ganz klar tun kann, ist zum Beispiel auf der Webseite der GFF gibt es ein Tool, wo man seinem oder ihren Abgeordneten schreiben kann, eine Mail schreiben kann und sagen kann, hey, wir wollen, dass Konsequenzen aus diesem Gutachten folgen. Und das haben schon über 100.000 Menschen getan. Und ich hoffe, die allermeisten Hörerinnen unseres Podcasts tun das auch noch.
Cool.
Ich würde vielleicht noch hinzufügen, klär deine Werte, sorg für Transparenz, geh in den Konflikt, wo es notwendig ist, werd ein bisschen kreativ bei Sachen, die du starten willst, überleg dir, welche Leute du unterstützen kannst. Ja.
Und ich würde bei dem Stichwort Transparenz noch eine Handlungsaufforderung oder Möglichkeit hinzufügen, nämlich Demokratie. Du hast es ja am Anfang wirklich sehr klar gesagt und das begleitet uns in dieser Folge, braucht Vertrauen und Vertrauen entsteht durch Transparenz. Und genau gegen diese Transparenz arbeiten leider CDU und SPD in der Bundesregierung. Die wollen nämlich das Informationsfreiheitsgesetz abschaffen oder so krass reformieren in Anführungsstrichen, dass viel, viel weniger Transparenz über Behördenhandeln, über Skandale danach möglich wäre. Auch da gibt es eine Handlungsmöglichkeit. Fast 500.000 Menschen haben schon eine Petition an die SPD unterschrieben, dass sie das nicht tun sollen, dass sie diese Reform zurücknehmen sollen oder ihre Zustimmung dazu zurücknehmen sollen. Die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Das ist eine Petition von Frag den Staat, die kennt ihr ja alle.
Also übersetzt in Julis Autometapher, man will alle Warnsysteme, Blinker etc. deinstallieren und dann sitzen wir in einem Auto, was vielleicht fährt und wir aber nicht genau wissen, oh, was läuft schief, was muss ich das Öl wechseln, was passiert bald. Ja, und genau dagegen müssen wir was tun. Und es braucht Verbote, Punkt, meiner Meinung nach, kann man auch noch weiter diskutieren, aber es braucht ganz viele kleine Schritte auch, die immer wieder eben genau solche Momente, wo die Demokratie auf dem Spiel steht oder wo die Demokratie geschwächt wird, auch ernst nehmen und dagegen was tun und sich ganz klar dagegen positionieren und die unterstützen, die was dagegen tun.
Das war die mittlerweile 6. Folge von Kipppunkt Ost. Wir haben über Vertrauen gesprochen und verabschieden uns.
Und vielen Dank für alle, die zugehört haben, mit denen wir sprechen konnten und für mein Freundinnen-Netzwerk im Hintergrund, was immer wichtige Fragen aufwirft und supportet.
Und vielen Dank an alle, die uns schon mit Spenden unterstützen. Wir brauchen euch. Ihr könnt über Steady diesen Podcast mitfinanzieren, mit ermöglichen. Und herzlichsten Dank an alle, die das schon tun.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.